So, ich möchte uns den Predigtext lesen. Der kommt aus Daniel 7. Und zwar Daniel 7 komplett. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf. Und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf dem großen Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden von dem anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und ihm und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier, glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen den Zähnen. Und es wurde zu ihm gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes Tier, wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinen Rücken und auch vier Köpfe hatte dieses Tier. Und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und 3 der vorherigen Hörner wurden von ihm ausgerissen und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Rede ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin, wegen dem Lärm des hochfahrenden Reden, das das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu den Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Gesicht zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigen mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und da bat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete zu mir und verkündete mir die Bedeutung dieser Dinge. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass 4 Könige sich auf der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und ehende Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 ausfielen, nämlich jenes Horn, welche Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen aufkommen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und er wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich. Aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Bis dahin das Wort Gottes.
Ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr heute alle so mit dabei seid. Wenn man diesen Text so liest, dann könnte man schon fast depressiv werden an gewissen Stellen. Wenn man diese Monster, die will ich schon fast so nennen, dort sieht und auch sehr erschreckend wirken. Da merken wir so einiges, was jetzt so auch passieren soll. Wir werden jetzt sehen, ab Daniel 7 eigentlich werden wir viele Visionen sehen, und zwar Visionen, die sich auf die Zukunft beziehen. Aber, und das möchte ich gleich von Anfang an sagen, trotzdem soll in alledem soll uns immer wieder Hoffnung gegeben werden. Das fand ich schön, auch so als Überleitung, was Ulf uns auch heute gesagt hat. Das ist auch eigentlich das Zentrale an diesem Text. Man mag erstmal untergehen in all diesen verschiedenen Dingen, die da eben aufgezeigt werden, über die verschiedenen Tiere, die dort gezeigt werden. Aber das ist nicht das, was Gott uns hier eigentlich vermitteln möchte. Gott möchte uns was anderes vermitteln. Ich habe die Predigt hier einmal übertitelt mit Alles hat ein Ende, aber ihr werdet schon sehen, da ist ein kleiner Fehler drin, denn nicht alles hat ein Ende, aber das werden wir uns dann genau anschauen. Aber wisst ihr, wenn wir so heute in die Welt hineingucken und wenn wir einmal mal durch das Fernsehprogramm durchseppen, wenn wir uns die Nachrichten angucken, man möge meinen, wenn man die Nachrichten sieht, da kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Die Welt, kann man ja eigentlich so sagen, steht permanent unter Dauerstress. Und so sehen wir, dass unser Nachrichtenalltag, der wird immer erschreckender, die Gesellschaft hört immer wieder neu auf. Wir sehen unter anderem, dass es viele Naturkatastrophen gibt. Wir sehen, dass Erdbeben, Wirbelstürme, andere Dinge weite Teile der Erde zerstören. Ich möchte aber dazu immer sagen, auch wer Gottes Schöpfung tritt, der muss sich auch nicht wundern, wenn Gottes Schöpfung auch zum Beispiel zurückschlägt. Eine Sache, die der Herr Jesus übrigens auch in seiner Endzeitpredigt gesagt hat, wir sollen uns nicht verwundern, dass diese Dinge kommen. Wir sehen gleichzeitig Hungersnöte in weiten Teilen Afrikas. Alle 10 Sekunden, so heißt es, sterben Kinder an Hunger. Wir haben viele Flüchtlingsboote, Massen, die zu uns strömen nach Europa. Wir sehen, dass wir nach 80 Jahren europäischer Geschichte das erste Mal auch wieder einen Krieg hier auf europäischem Kontinent haben. Und dann gleichzeitig, die Nachrichten habt ihr sicherlich schon gesehen, Gottes auserwählter Augapfel steht schon wieder ganz neu unter Beschuss. Ich möchte dazu nicht zu stark eingehen, aber das Volk Israel, was ja auch noch im alten Bund lebt, wehrt sich natürlich, ne? Auch nach alter Devise Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und leider ist es so, ist Israel immer wieder unter Beschuss. Neuerdings jetzt der Libanon noch dazu und die Frage auch, in welcher Form sich die Hamas und die Hisbollah sich da auch vereinigen wollen, um gegen Israel zu ziehen, das ist schon echt bitter. Menschen auf der ganzen Welt richten sich trotzdem immer weiter gegen Gott. Und wir sehen, dass unter anderem menschliches Leben nach und nach abgetrieben wird. Das heißt, der Mensch hat selber die Möglichkeit, über seinen eigenen Körper zu bestimmen und damit eben halt auch über den Körper von anderen. was so aber in der Bibel nie verheißen ist, denn Gott sagt immer, das sind seine Kinder. Wir verstehen etwas. Wir verstehen heute als Christen, dass etwas mit dieser Welt nicht zu stimmen scheint. Es gibt viele Dinge, die gerade umherziehen. Und wenn wir uns das so anschauen, merken wir auch, dass die Welt sich langsam immer weiter sich zugrunde richtet. Und wo in dieser ganzen Phase, gerade auch in all diesen erschütternden Nachrichten, die wir gerade hören, wo soll da noch Hoffnung sein? Und wer die Bibel gut kennt, der weiß auch, dass das gleichzeitig auch ein Nährboden für den Antichristen sein wird. Dass wir uns auch dahinter fragen müssen, was wird wohl kommen. Übrigens, diese Daniel-Stelle ist ja auch eine dieser Stellen, die häufig dazu verwendet werden, um darauf zu verweisen, dass Christen womöglich durch eine dreieinhalbjährige Trübsalzeit auch gehen könnten. Aber das ist heute nicht das Thema. Persönlich bin ich zwar eine andere Überzeugung, aber da nur um das mal kurz zu sagen, es könnten wirklich schwere Zeiten auf uns zukommen. Wo bleibt da eigentlich noch Hoffnung? Ulf hat das schon betont in Matthäus 24, Vers 6 und bis 8. Also wir sehen insgesamt in den Kapiteln 24, 25 spricht Jesus Christus von der Endzeit. Er spricht von Kriegen und von Kriegsgerüchten, von Naturgewalten und diese Dinge müssen geschehen. Wir haben es mit Hungersnöten, mit Seuchen zu tun. Und das wird nur, wie Jesus sagt, erst das Anfang, wird der Anfang dieser Wehen sein. Und solche Worte wie Endzeit, das mag der eine oder andere nicht so gerne auch hören, weil das bedeutet, dass diese Erde ein Ablaufdatum hat, so wie meine Milch im Kühlschrank ein Ablaufdatum hat. Doch wie wird es sein, wenn einmal die Erde ein Ablaufdatum hat? Was, wenn tatsächlich wir zu einem Ende kommen? Was, wenn ein noch so großes Weltreich, so groß es auch jetzt gerade sein möge, einmal ein Ende haben wird? Und dann vielleicht noch eine andere Sache. Christen auch weltweit philosophieren darüber, wann womöglich das Ende dieser Zeit kommt. Sie philosophieren darüber nach, sagen, es ist jetzt nun soweit. Es gibt viele, die sagen, Jesus Christus steht unmittelbar vor der Tür und ich würde natürlich das auch unterstützen, dass der Herr Jesus wirklich bald kommt, das auf jeden Fall. Doch vielleicht ein kleiner Punkt, der mich wirklich umherwirft, schon länger, ist die Frage danach, Jesus hat immer zu uns gesagt, wir sollen nüchtern sein und wir sollen wachsam sein. Es gibt natürlich die Leute von Christen, die komplett schlafen. Die sehen diese Zeichen der Zeit nicht. Die sehen nicht, wie sich biblische Prophetie erfüllt. Und die einfach so einfach dahin leben, ihr Lotterleben. Und so ungefähr alles kann mal so kommen, was auf mich zukommen wird. Und Jesus sagt, Mensch, du sollst wachsam sein. Du sollst aufwachen. Du sollst sehen, was passiert. Aber es gibt wiederum auch die Christen wiederum, die sich nur mit diesen Dingen beschäftigen, Tag ein, Tag aus und auch andere Christen damit verrückt machen. Das soll eigentlich eine freudige Sache sein, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Das soll uns voller Freude wirklich hochheben. Also wir sollen uns daran erfreuen, dass der Jesus wiederkommt. Aber die sich tagtäglich damit permanent beschäftigen und andere damit auch immer wieder hineinziehen und diese Menschen bleiben nicht nüchtern. Und deswegen auch nochmal ganz klar zu sagen, Jesus hat beides gesagt. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen aber auch gleichzeitig nüchtern sein. Jeden Tag sollen wir erwarten, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Wann der Herr Jesus wiederkommt, das weiß keiner. Aber gewiss kann ich euch eine Sache sagen, wir wissen, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und wir sehen gleichzeitig, dass selbst Jesus in seiner Endzeitrede immer wieder auf den Propheten Daniel zurückweist. Und wie gesagt, ab diesem 7. Kapitel geht es vermehrt jetzt um Prophetien, die in der Zukunft eintreten sollen. Es wird von großen Weltreichen gesprochen, die gewaltig sind. Es wird von einem göttlichen Gericht gesprochen und einem Mann, der einem Sohn des Menschen gleicht. Und wenn ihr so vielleicht das schon mal hört, dann habt ihr vielleicht schon so eine gewisse Ahnung, worum es genau heute auch gehen soll. Möchte aber heute, während wir darüber sprechen, möchte ich vier Dinge mit euch durchgehen, damit wir so ein Stück weit durch diesen Predigtext hindurchkommen. Natürlich kann ich nicht immer eine Vers-zu-Vers-Auslegung machen, wir würden hier bestimmt 4-5 Stunden sitzen. Aber die vier Tiere und ihre Bedeutung, die werden wir uns anschauen. Wir werden uns das heilige Gericht anschauen, was in den Versen 9 bis 12 benannt wird. Der Sohn des Menschen und seine Bedeutung in den Versen 13 bis 14, das ist für mich übrigens an diesem ganzen Predigttext eigentlich das Tortenstück. Ne? Das ganze Wort Gottes ist extrem wichtig und nichts davon ist unwichtig. Und doch verweisen gerade diese beiden Verse auf etwas so Elementares. Und dann der Text und seine Relevanz für uns heute. Kommen wir mal zu den Tieren und ihrer Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn du geträumt hast und du hattest so einen richtig erschreckenden Traum, dann möchte man manchmal gerne den Menschen sagen, was ich gerade geträumt habe. Also ich kenne das mit Adea, dass wir uns beide, wenn wir so einen Traum hatten, dass wir uns danach erzählen, Mensch, das ist passiert und so weiter. Und bei Daniel ist das auch so heute. Das ist dieser Traum, den er hatte, diese Vision, dieses Nachtgesicht, was er hatte, das war so erschreckend und gleichzeitig so erschütternd für ihn, dass er das gleich aufschreiben musste, sodass wir das auch bis heute hier stehen haben. Und wir sehen, dass er selbst in dem Vers 28 sagt, da sagt er, mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Das lässt Daniel einfach nicht los. Dieser Traum ist erschreckend für ihn gewesen. Und doch, obwohl dieser Traum so erschreckend ist, kommen unglaublich ermutigende Aspekte in diesem Traum vor. Aber wir kommen mal zu diesen Tieren. Er sieht insgesamt 4 Tiere und dazu ist aber wichtig, ich zeige euch zwar gleich ein paar Illustrationen, so sehen die auf gar keinen Fall aus. Ne? Sie sollen uns nur so ein bisschen helfen, vielleicht so einen Blick dafür zu bekommen. Aber was Daniel sagt, ist, dass es nicht ein Löwe ist mit 4 Flügeln, sondern er sagt, dieses Tier sieht aus wie ein Löwe mit 4 Adlerflügeln. Nur, dass uns das auch klar wird, das ist nicht hundertprozentig einfach so, dass er da dieses Tier gesehen hat. Vom Grunde hätte er Maschinen, keine Ahnung, was auch immer sehen können. Wir wissen es nicht. In seinem Wortschatz, den er hatte, in seiner Vorstellungskraft, die er hatte, was er dort gesehen hat, beschreibt er es wie ein Tier. Ja? Wir sehen dann in den Versen 3 bis 8, dass diese Tiere, das sind ja unglaublich große Tiere, die nacheinander aus dem Meer emporstiegen. Allerdings unterscheiden sie sich in Aussehen, in ihren Handlungen und auch in ihrer Macht. Und ich möchte betonen, dass Daniel natürlich sehr erschrocken zurückbleibt, weswegen wir davon ausgehen dürfen, dass diese Tiere wirklich fürchterlich aussahen. Also es müssen für ihn wirklich auch Monster auch gewesen sein. Das hat ihn schon ziemlich beängstigt. Wir schauen uns das mal an, das erste Tier, was er beschreibt. Wir sehen hier, das ist das erste, er sagt, es sieht aus wie ein Löwe. Und ich bitte euch auch, ne, auch wenn ich euch Illustrationen zeige, es wird bei Daniel auch so ein bisschen darum gehen, da geht es ja um einen Widder und auch um einen Ziegenbock. Da werde ich euch was zeigen, so müssen sie, absolut sehen sie so nicht aus. Es soll uns nur vielleicht helfen, das nachher zu verstehen, weil da ist eine gewisse Symbolik dahinter. Wir haben hier einmal diesen Löwen, der Adlerflügel hat. Und ihm werden diese Flügel ausgerissen in unserem Text. Er wird aber von der Erde aufgerichtet, also dass er tatsächlich steht und dann sozusagen wie ein Mensch aufrecht stehen würde auf seinen Füßen und ihm ist ein menschliches Herz gegeben worden. Ich gehe gleich so ein bisschen darauf ein, was diese unterschiedlichen Symboliken bedeuten. Wir haben dann wiederum im Vers 5 haben wir dann den Bären, er gleicht einem Bären und er ist nur auf einer Seite aufgerichtet. Und bei ihm ist es so, dass er wiederum 3 Rippen in seinem Maul hat und er kriegt einen Befehl, und zwar, dass er viel Fleisch fressen soll. Wir haben dann in Vers 6 haben wir den Panther. Und dieser wiederum hat 4 Vogelflügel auf dem Rücken und wiederum auch 4 Köpfe. Und diesem Tier, so heißt es in dem Text, wurde Herrschaft verliehen. Und dann das letzte Tier, das ist eigentlich das, was eigentlich auch am gruseligsten wirkt, wenn man das mal so liest. Wir sehen das in den Versen 7 bis 8. Es ist furchterregend, es sieht schrecklich aus, es soll außerordentlich stark sein. Es hat wiederum eiserne Zähne und es frisst dementsprechend auch viel. Es kann zermalmen, zerstören mit seinen Füßen. Es hat 10 Hörner und 3 wiederum dieser Hörner, die werden dann ja irgendwann ausgerissen, sodass dieses eine Horn hervorkommt, welches emporragt. Eigentlich, das in der Zeichnung ist nicht ganz richtig, es soll noch größer sein, dieses Horn. Hat Augen und hat wiederum auch einen Mund, mit dem es lästerliche Dinge auch wiederum redet. Das sind die erstmal so die Fakten, die wir über diese 4 Tiere bekommen. Wenn wir aber mal ganz kurz rauszoomen aus dieser Vision, das wird uns vielleicht erstmal gar nicht so bewusst. Daniel befindet sich erstmal zwischen Hunderttausenden, und das stimmt nicht mal ganz, eigentlich zwischen Millionen, Milliarden von Engeln. Das sehen wir darin, weil hier uns auch so eine schöne Rechnung sich ergibt. Denn Daniel sieht ja unter anderem auch den Hochbetagten. Und da sehen wir auch zum Beispiel 1000 mal Tausende dienten ihm, ne, also dem Hochbetagten, und 10.000 mal Zehntausende standen vor ihm. Da habe ich erst gedacht, da frage ich mal den Josua, was 10.000 mal 10.000 ist, kannst du mir das schnell ausrechnen. Müssen wir immer ja nur ein paar Nullen wieder ranhängen, ne? Wir kommen über die Milliarden, ne? Ja, wir kommen gleich über die Milliarden. Nur, dass uns das bewusst wird, wo befindet sich Daniel eigentlich zu dem Zeitpunkt? Falls du später das noch weißt, kannst du mir nachher noch die Rechnung sonst mitgeben. Aber ich möchte euch nur das Folgende sagen. Es ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass es so und so viele waren. Es ist nur wichtig, dass wir diese Szene vor Augen haben. Daniel steht unter ganz, ganz vielen. Und einen dieser Umstehenden, die da bei ihm sind, einen dieser Engel, den befragt Daniel. Und dieser ist es auch, der letzten Endes ihm diese Vision auch auslegt. Er erzählt, dass Daniel die vier großen Tiere, ne, die er sieht, dass das wiederum Könige sind und dass das auch gleichzeitig ihre Reiche sind, welche sich einmal erheben werden. Weltreiche, die aber nur für eine gewisse Zeit einen Großteil des Globus regieren. Und diese vier Tiere repräsentieren auch vier Weltreiche, welche nach zeitlicher Abfolge einander weiter ablösen werden. Und wer das Buch Daniel schon ordentlich gelesen hat und auch vielleicht in unserer Predigtreihe ordentlich aufgepasst hat, der weiß, wenn wir vielleicht uns nochmal an das Standbild aus Kapitel 2 erinnern, gibt es hier natürlich eine Parallele zwischen diesen Tieren und dem Baustoff dieses Standbildes. Das erste große Reich, nochmal zurückzukommen, der Löwe, repräsentiert das babylonische Königreich. Und obwohl die Stadt Babylon schon eigentlich vorher, bevor Nebukadnezar überhaupt König wurde, schon mehrere tausende Jahre übrigens Bestand hatte, waren gerade die letzten 100 Jahre dieses Reiches der Babylonier besonders prägend. Zu diesem Zeitpunkt war einer der letzten Könige Nebukadnezar, den wir hier auch in dem Buch Daniel kennenlernen, und dann wiederum sein Sohn und auch sein Enkelsohn, obwohl wir von seinem Sohn relativ wenig wissen. Man weiß so viel, dass sein Sohn Nabonides hieß und der Enkelsohn Belsazar, den wir wiederum aus Kapitel 5 schon kennengelernt haben, die regieren das babylonische Reich in den letzten Jahren. Und so soll auch dieser Löwe wiederum das darstellen. Es ist so ein bisschen spekulativ, ne, dass der Löwe sich aufrichtet und wie ein Mensch dann wieder ist, ne, also dass er wie ein Mensch ist und da gibt, dass ihm ein menschliches Herz gegeben worden ist. Womöglich, nur eine Spekulation. Wir sehen die Geschichte von Nebukadnezar, wie er sich entwickelt hat, wie er in seinem Stolz zum Beispiel auch gesehen hat, dieses große Babylon, was er sich erbaut hatte. Und dann gleichzeitig dann aber auch so fällt, dass er mit den Tieren auf dem Felde auch dann frisst. Und das ja auch für eine Zeit von 7 Jahren, bis er dann wiederum Erkenntnis gewinnt und sogar auch ein Loblied auf Gott anstimmt. Womöglich könnte das genau dafür stehen. Aber interessant ist, gerade auch in der babylonischen Kultur ist der Löwe von ganz besonderer Bedeutung gewesen. Und so sehen wir, dass zum Beispiel die Paläste oder auch besondere Tore, die die Babylonier gebaut hatten, immer zwei Löwen standen. Heute kennen wir das vielleicht ein bisschen aus der chinesischen Kultur. Aber da in ganz besonderer Weise bei den Babyloniern stand auch immer wieder der Löwe. Faszinierend, dass Daniel genau das wiederum träumt. Dieses zweite Königreich wird von einem Bären repräsentiert, wie ein Bär, muss ich dazu natürlich wieder sagen, welcher nur auf einer Seite aufgerichtet war und dieser wiederum hatte diese drei Rippen im Maul. Und heute repräsentativ steht das für das Medo-Persische Reich, in dem Daniel sich ja auch zu diesem Zeitpunkt befindet. Der erste König dieses Reiches war Darius, von welchem wir ja auch in dem Buch Daniel auch hören. Und sein Reich löste das damalige babylonische Reich ab. Von den Medern und Persern ist heutzutage auch historisch nicht extrem viel bekannt, weil sie viel aus Tradition herauslebten. Historiker versuchen natürlich überall Quellen hervorzufinden, aber im Gegensatz zu den Babyloniern weiß man nicht sehr viel über sie. Aber es schien wohl so, dass die damaligen Perser ein Zusammenschluss mehrerer Stämme waren und dass sich somit dann die Meder und die Perser sich zusammengefasst hatten zu einem mächtigen Weltreich, eben dieses Medo-Persische Weltreich. In unserem Text steht, dass diesem Tier ein Befehl gegeben worden ist, und zwar, dass sie viel Fleisch fressen sollen. Und das tat es anscheinend auch, da es ja diese drei Rippen in dem Maul hatte. Das wiederum kann uns heute Aufschluss darüber geben, in welcher Form auch das Medo-Persische Reich auch Kriegszug ging und weitere Teile des Reiches immer weiter ausweiteten und immer mehr Gebiete in sich hineinfraßen. Die drei Rippen können dabei für drei sehr mächtige Nationen stehen. Das dritte Tier, dieses pantherähnliche Tier, welches vier Vogelflügel auf dem Rücken trug und vier Köpfe hatte, Man ist sich da ziemlich wohl sicher, dass es sich dabei um Alexander den Großen handelt, und zwar dem damaligen König des besonderen griechischen Großreiches. Diese vier Köpfe wiederum sollen wohl vier Großgeneräle, Gefährten von Alexander darstellen, die nach seinem Tod danach dieses griechische Reich dann auch regierten. Das ist auch super interessant, also wer sich auch in Daniel weiter auskennt, das wird in Daniel 8 auch nochmal eine ganz große Rolle spielen. Und wir wissen, dass Alexander der Große sehr früh auch schon verstorben ist mit 33 Jahren und nur für eine kurze Zeit dieses große griechische Reich regierte, und dass danach diese vier Könige tatsächlich, dass die sich das aufteilten und an verschiedene Himmelsrichtungen gegangen sind und es dann weiterführten. So wurde das griechische Weltreich in Mazedonien, in Kleinasien, Syrien und in Ägypten aufgeteilt. Und das macht dann auch wiederum Sinn, dass daraus vier Köpfe entstanden sind. Dieses Reich war so groß und es erstreckte sich über drei ganze Kontinente. Das letzte Tier kann man gar nicht sagen, ob es überhaupt wirklich ein richtiges Tier repräsentiert. Ich habe immer so ein bisschen von den Beschreibungen, mag man sofort an einen Drachen irgendwie denken. Das hätte dann auch in besonderer Weise auch viel Bedeutung, wenn man sich mit der Offenbarung auskennt, wenn man weiß, wie der Satan dargestellt ist, ne, und wie auch das antichristliche Reich sein möge. Es ist ein sehr schreckliches Wesen auf jeden Fall. Und selbst Daniel fehlen die Worte, dieses Tier ordentlich zu beschreiben. Während wir bei den anderen eigentlich noch viel mehr über das Aussehen und den Eigenschaften auch erfahren, ist dieses Tier ganz klar ganz anders als all die anderen Tiere. Dieses Tier hat Hörner, eins sogar mit Augen und einem Mund, mit eisernen Zähnen, ehernen Klauen, und es ist besonders furchterregend. Also ich möchte von so einer Kreatur eigentlich nicht gerne träumen wollen. Und das Spannende ist, Daniel interessiert sich natürlich für alles, was in diesem Traum ist, aber für dieses Tier interessiert er sich besonders. Das sehen wir auch, wenn der Traum gedeutet wird, dass er gerade nach diesem Tier in besonderer Weise auch fragt, weil es nicht nur furchterregend ist, sondern anscheinend auch sehr faszinierend für ihn ist. Dieses Reich scheint sich nochmal ganz klar sich von all den anderen Weltreichen sich abzusetzen. Und wenn wir nochmal darüber nachdenken, in dem Traum von Nebukadnezar, da sehen wir ja, dass die unterschiedlichen Baustoffe, die unterschiedlichen Reiche, die damaligen Weltreiche auch beschreiben. Und dass bei diesem hier müssen wir davon ausgehen, dass das eigentlich die Oberschenkel beziehungsweise später auch den unteren Teil eigentlich hier auch der Beine und Füße ja eigentlich beschreiben müsste. Es heißt über dieses Reich, dieses Tier wird zerstampfen, zermalmen und fressen. Und das Zermalmen und Zerstampfen ist ganz interessant, wenn man das wiederum mit diesem Standbild setzt, sind ja auch gerade die Beine die Dinge halt, die auch zerstampfen. Ne? Also das ist interessant, dass da es auch eine Parallele gibt. Bei den Bibelauslegern heute ist man sich wohl wahrscheinlich einig, dass es sich um das Römische Reich handelt, welches unglaublich brutal war. Historisch gesehen bestand dieses Jahr eigentlich über 2200 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, 2200 Jahre. Aber wenn wir uns die herrschende Dominanz dieses Reiches uns anschauen, regierten die Römer eigentlich von 753 vor Christus bis 476 nach Christus, zumindest diese 1200 Jahre. Da waren sie in besonderer Weise maßgebend für die Weltregierung. Dieses Reich verstand es mehr als alle anderen Reiche, sich andere Völker einzuverleiben und über diese zu herrschen. Und was man über die Römer weiß, ist auch, dass sie besonders brutal vorgegangen sind. Und dann, wenn wir auch mal darüber nachdenken, was ist eigentlich in diesem Reich alles passiert? Es ist natürlich auch die Zeit, wo der Herr Jesus Christus auch auf den Plan getreten ist, wo er hier auf diese Erde kam und wo auch der Herr Jesus Christus letzten Endes auch in diesem Reich auch gekreuzigt worden ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist eine gewaltige Sache, die passiert ist. Und wenn wir das mal weiter beziehen, wenn wir uns dann den Bund angucken, den der Herr Jesus bzw. Gott mit uns geschlossen hat, uns als Heilige, sehen wir, dass eine der gewaltigsten Christenverfolgungen auch unter Nero im Jahre 66 dann auch unter diesem Reich passieren werden. Dieses Reich hat immer schon eine unglaubliche Bedrohung für die Christen dargestellt. Ich möchte zwar nicht so sehr gerade die Spekulation jetzt hier anfachen, auch dazu gibt es viele Auslegungen, aber es heißt immer wieder, dass dieses Römische Reich noch einmal auferstehen wird. Und das, was ich jetzt hier erzähle, bleibt natürlich erstmal spekulativ. Aber es heißt zum Beispiel, das hat jetzt John MacArthur geschrieben, gibt auch andere Ausleger, die sowas Ähnliches behauptet haben, dass sich diese Zerteilung und damit auch die Hörner sich vielleicht auf Europa beziehen könnten, alles spekulativ hier erstmal. Dieses elfte Horn, welches drei Hörner bzw. Länder wegstößt, mag wahrscheinlich auf den Antichristen schließen, welcher einmal sehr viel Macht haben wird. Und wir natürlich auch wissen, dass dieser Antichrist von vielen großen Dingen reden wird. Und was wird wohl einer seiner Hauptaufgaben sein? Er wird lästerlich gegen den Hohen, gegen Gott selbst natürlich auch sprechen. Diese 10 Hörner könnten für 10 Könige stehen. Und es könnte nach dieser Deutung bedeuten, dass 3 dieser Könige abgesetzt werden und von diesem 11. Horn schrecklich erniedrigt werden. Und schließlich ist es ja auch der Antichrist, einer seiner Hauptaufgaben, Krieg gegen alle Heiligen zu führen. Und es heißt sogar hier, dass er sie sogar überwinden würde. Doch dann scheint es von Gott an der Zeit gekommen zu sein, dass dieser Antichrist wiederum einmal überwältigt wird, und zwar von ihm, wenn er einmal in Gottes Gericht kommt, was uns in Offenbarung 19, da lese ich vielleicht später noch einen kleinen Text daraus vor, noch kommen wird. Ich möchte am Ende von diesem Punkt, jetzt nachdem ich euch diese Reiche beschrieben habe, eine Sache herausstellen. Diese Weltreiche führten alle Kriege. Diese Weltreiche haben sich immer weiter ausgeweitet, sind hinausgegangen, haben immer mehr sich einverleibt. Und doch konnten sie nie etwas machen, wenn Gott ihnen nicht die Möglichkeit dazu gegeben hätte. Selbst als Jesus einmal vor dem Statthalter, vor Pilatus stand, hatte er nicht eigentlich die Vollmacht über Jesus, wenn Gott nicht Pilatus diese Vollmacht gegeben hätte. Wir wissen aus Sprüche 21, Vers 1, dass Gott die Herzen der Könige in seinen Händen hält. Und ganz gleich, ob diese Könige und Herrscher verdorbene Absichten der Sünde haben und grausame Taten begangen haben, sie sind von Gott dazu eingesetzt worden und nicht aus sich selbst heraus. Sie haben sich nicht diese Macht gegeben. Wenn Gott nicht gesagt hätte, du hast diese Macht, dann wäre das so nicht gekommen. Und wenn Gott hier diese Reiche schon so prophetisch beschreiben konnte, sehen wir ganz klar eine Facette von Gott. Gott ist derjenige, auch wenn noch so schlimme Dinge kommen und der Mensch in der Sünde so gefallen ist, hält trotzdem Gott das Weltgeschehen immer in seinen Händen. Und warum das auch noch gleichzeitig die wichtige These ist oder warum das auch gleichzeitig noch zu unterstreichen ist, keines dieser Weltreiche wird ewig bleiben. Und deswegen passt der Titel dieser Predigt auch, dass alle Reiche, egal ob sie gegen Gottes Volk Krieg geführt haben oder sie auch mal ruhige Zeiten hatten, am Ende hatte jedes dieser Reiche ein Ablaufdatum und schließlich auch ein Ende. Aber lasst uns mal zu diesem zweiten Punkt kommen. Was passiert eigentlich danach? Was passiert eigentlich mit dem, was eigentlich am Ende ist? Jedes dieser Reiche hatte ein Ablaufdatum. Jedes dieser Reiche war irgendwann erschöpft und wurde abgelöst. Und jedes Reich, bis auf ein Reich, was uns hier auch in diesem Text so schön demonstriert wird, hat ein Ende. Und ich fand das faszinierend, der Ian Diggett ist auch ein Bibellehrer und Pastor aus Großbritannien. Er sagte mal das Folgende: Nach alledem ist es nicht die Absicht dieser Passage, die wir hier gelesen haben, uns Albträume zu geben, sondern unsere Albträume zu besänftigen. Denn der Fokus von Daniel 7 steht mehr auf dem göttlichen Gericht, wenn diese unterschiedlichen Monster Gottes Gerechtigkeit erfahren und Gott diesen finalen Sieg davontragen wird. Das ist eigentlich auch das, was wir wissen sollen. Das ist das, was wir über Gott kennenlernen sollen. Egal, wie schrecklich ein Reich auch sein mag, egal, wie schrecklich auch die Dinge dort sind, die dort getan werden, wie man mit den Menschen umgeht, was gegen die Christen gemacht wird, auch in unseren heutigen Zeiten, wenn wir wissen, was heute auch Christen angetan wird, was dem Volk Israel heute angetan wird, dann sollen wir ganz klar wissen, dass es irgendwann ein Gericht geben wird. Wenn ihr die Verse 9 bis 12 euch anschaut, sehen wir, dass mehrere Throne aufgestellt werden. Und jetzt kommt eine der faszinierendsten, wirklich für mich faszinierendsten Bibelstellen, die es überhaupt gibt. Weil wir eigentlich so selten sehen, dass Gott uns irgendwie illustriert dargestellt werden. Vor allen Dingen auch, weil wir wissen, Gott ist in dem Licht. Gott ist das Licht. Wir wissen aus Jesaja, ich glaube Jesaja 6, kennen wir diese eine Stelle, wo Jesaja vor dem Thron Gottes steht und eben auch die Seraphinen drumherum auch sind. Aber er das nicht mal wagt, das wirklich anblicken, also Gott auch anblicken zu können, weil in all dieser Heiligkeit Gott dort ist. Und plötzlich zeigt uns diese Stelle, Daniel sieht einen Hochbetagten. Und über diesen Hochbetagten heißt es, sein Gewand ist schneeweiß, das Haar wie reine Wolle. Und ein Feuerstrom ergoss sich von ihm und sein Thron selbst bestand aus Feuerflammen. Das muss ein gewaltiges Bild gewesen sein, dieses zu sehen. Wer kann sich so etwas vorstellen? Wie können wir uns vorstellen, dass etwas auf Feuerflammen sitzen kann? Es erinnert uns schon fast ein bisschen an Elia, der selbst in diesem Feuerwagen da mit dem Rost dort hervorgehoben wird. Aber in diesem Feuer, auf diesem Feuer sitzt er und es ergießt sich sogar noch ein Feuerstrom von ihm. Uns kommt der Gedanke, das muss Gott selbst sein. Und es ist faszinierend in dieser Bibelstelle, denn uns wird gleich noch etwas anderes noch präsentiert. Noch jemand, der mit auf den Plan tritt und genauso Gott ist. Aber ich finde es faszinierend, weil wir doch so wenig eigentlich von dem Aussehen Gottes erfahren. Wir wissen ja selbst zum Beispiel, als wir, ja, das hatte ich schon mit Jesaja gesagt, wir kennen auch Elia gleichzeitig, ne, der sein Angesicht verhüllt hatte, als er wusste, er ist jetzt nun in der Gegenwart Gottes. Also so spannend. Doch hier, wenn wir Gott sehen, seine Kleidung, seine Haare, den Thron, alles verweist auf Gottes Macht, auf seine Allmacht, seine Reinheit, seine Weisheit und letzten Endes unglaubliche Perfektion. Dass er als Hochbetagter identifiziert wird, kann uns nur über eine Sache Aufschluss geben, und zwar, dass Gott über jeglicher Dimension steht. Er ist der Ewige, er ist der immer ist. Aber das ist erstmal hier eine Vermutung. Tausende, aber Zehntausende mal Zehntausende umringen von Gott, während ihn Tausende mal Tausende ihm dienten und Zehntausende mal Zehntausende vor Gott selbst standen. Und schließlich werden dort Bücher geöffnet, so wie es auch über Gottes Gericht steht in Offenbarung 20. Die Bücher geben darauf Aufschluss über all die Taten, die nun gerichtet werden müssen. Und dieses Horn, dieses vierten Tieres, das spricht vielleicht noch einige hohen Tiere und noch ein paar hohe Reden, bis dann das Tier schließlich und auch dieses widerliche Horn, was dort ist, getötet wird. Anschließend, heißt es auch, werden auch all die anderen übrigen Tiere die Herrschaft genommen. Es ist schon so, uns ist ganz deutlich, das ist das, was uns in Offenbarung 19 und 20 beschrieben wird. Es wird hier darüber geschrieben, über das völlig heilige Gericht Gottes. Und in Offenbarung 19 geht es um die Einsetzung eines gerechten Richters. Und dieser Richter wird jetzt Gott hinzugefügt. All diese Weltreiche mit Prunk, Erfolg, Reichtum und Ehre, die sie in Erdenzeit erhielten, das war von Gott nur auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Und auch wenn es tausende von Jahren gedauert hat, jedes dieser Reiche, jeder König und auch der Antichrist, aber schließlich auch jeder Mensch, muss einmal vor dem Thron Gottes zum Gerichte erscheinen, ohne Ausnahme. Und das, was letzten Endes in diesen Büchern steht, wird die Grundlage dieses Gerichtes sein. Und auch in Offenbarung 20, wenn wir es genau lesen, wird ein jeder Einzelne anhand seiner Werke gerichtet werden. Jeder wird gerichtet werden. Und damit meine ich nicht nur diese Weltreiche, sondern ein jeder wird vor diesem Thron Gottes stehen. Und wenn du an den Herrn Jesus nicht glaubst, dann auch du. Wir werden auch zum Beispiel Rechenschaft darüber ablegen müssen, selbst als Christen, über ein jedes unnütze Wort. Aber während alle einmal vor Gericht erscheinen müssen, werden nicht alle gerichtet. Das Gericht selbst ist schaurig und unser Predigttext mahnt uns das auch in immenser Weise. Dieses letzte Tier und das damit verbundene Reich wird getötet. Und was heißt es dann? Es wird anschließend in das Feuer ausgeliefert werden. Das ist die Hölle. In dem Gericht Gottes wird Gott über jeden Menschen richten und alle nochmal, die nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, werden einmal diesem Feuer preisgegeben. Sie müssen einmal dafür in die Hölle gehen. Einem Ort, um es nochmal ganz klar zu betonen, wo man für die Ewigkeit brennen wird. Wo für Ewigkeiten alle Nichtchristen den schlimmsten Schmerz, Qualen auch immer wieder blühen wird. Jeder, der sich gegen Gott auflehnt, beziehungsweise gegen seinen Heiligen, gegen seinen Sohn Jesus Christus, der wird dorthin kommen. Deswegen ist das total wichtig, auch für diesen Text, dich zu fragen, hast du heute Frieden mit Gott geschlossen? Hast du das Angebot angenommen, dass Gott gesagt hat, ich habe meinen Sohn hier auf diese Welt gesandt, damit er deine Sünden auf sich nimmt und dass diese wiederum an dem Kreuz von Golgatha für dich vergeben hat? Hast du dieses Angebot heute schon angenommen? Glaubst du, dass der Herr Jesus Christus, wahrhaftig Gott, der Messias ist? Wenn du heute noch keinen Frieden geschlossen hast, dann hoffe ich wirklich, dass dir auch diese immensen Worte über die Hölle dir heute auch nochmal Aufschluss darüber geben, dass auch vielleicht nicht mehr viel Zeit auch da ist. Aber ich möchte dir den Herrn Jesus nicht nur unter Angst irgendwie verkaufen, sondern ich möchte dir gleichzeitig zeigen, wie groß ist diese Liebe, dass jemand selbst seinen Sohn gegeben hat, um dir die Hand zu reichen, um dir zu sagen, du musst nicht sterben, du musst nicht in die Hölle gehen. Es ist letzten Endes die ewige Strafe auch für einen jeden König, für jedes Weltreich. Und ich möchte heute das nochmal so ganz klar auch betonen, wie heftig dieses Gericht ist, welches Gott hier ankündigt. Aber ich möchte dir als Christ, möchte ich heute sagen, natürlich, das wird schlimm sein, wenn wir auch über ein jedes unnütze Wort, aber auch all die Sünden, die wir jetzt auch noch getan haben, wenn wir vor Gott stehen und wir gar nicht Rechenschaft darüber ablegen können. Das muss eine peinliche Geschichte wirklich sein. Und auch wenn man vor Gott selbst steht, wie hoch das sein muss, vor der höchsten Institution, vor dem Höchsten selbst zu stehen und dann zu merken, wie klein ich doch eigentlich bin und wie furchtbar ich vielleicht war, aber gleichzeitig dann zu wissen, aber Jesus Christus lebt in mir und er hat für mich bezahlt. Es wird ein anderes Buch geöffnet, Dankeschön, das Buch des Lebens. Und in diesem Buch des Lebens, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, steht dein Name drin. Und das wird Gott auch verlesen. Und er wird dir es eröffnen, in die Ewigkeit mit ihm zu gehen. Dort, wo der neue Himmel und das neue Jerusalem ist. Das verspreche ich dir. Das ist das, was Gott verspricht an seinem Wort. Deswegen kann ich dir das heute versprechen, dass du das auch sehen darfst, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Jesus selbst sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ein Hinweis darauf, so wie Ulf uns das schon vorher gesagt hat, es wird alles mein Ende haben, außer wenn man den Herrn Jesus hat, denn bei ihm vergeht gar nichts. Das Schöne ist auch, er hat uns das ja auch aus Matthäus 28 vorgelesen, er wird bei uns sein bis an das Ende dieser Weltzeit. Ja, die Welt wird ein Ende haben. Aber die wahrhaftig Gläubigen, die werden niemals ein Ende haben. Denn Sterben ist für sie ein Gewinn. Das Sterben, der Tod, der dann kommt, oder das Sterben, was dann sein wird, ist nur der Anfang von dem, was uns danach blühen wird. Alles wird ein Ende haben. Doch sein Wort wird immer Bestand haben. Und es ist so, es gibt so viele Dinge, die uns immer wieder zur Furcht bringen, jeden Tag aufs Neue. Wir sehen ja diese Kriege, die Seuchen, die Naturgewalten. Und wir werden jeden Tag sicherlich auch in unserem Glaubensleben, werden wir immer wieder aufgefordert, herausgefordert. Und doch dürfen wir gleichzeitig wissen, das sagt uns Jesus auch. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das sollte eigentlich das Einzige sein, was wir wirklich fürchten. Und ich weiß ganz klar, ich kenne ja viele von euch und ich weiß auch, durch welche Extreme ihr hier in dieser Weltzeit auch durchgehen müsst. Aber lasst mich wirklich mit großer Bestätigung euch sagen, ich würde es mir so sehr wünschen, dass ihr manchmal aus dem Trubel der Zeit, wo ihr gerade seid, dass ihr so schnell wie möglich rauskommen könntet. Ich wünsche es mir ja selber in meinem Leben, dass so schnell in meinen Sorgen oder was gerade ist, ich da rauskommen würde. Aber lasst mich euch wirklich sagen, es wird alles mal ein Ende haben. Es wird ein Ende haben, all diese Probleme, den Schmerz, das Leid, selbst der Tod. Es wird alles mal ein Ende haben. Aber diejenigen, die an den Herrn Jesus Christus glauben, die werden dann erst am Anfang stehen. Wir sollen uns nicht davor fürchten, was Menschen uns antun können. Wir sollen uns vor dem fürchten, der den Leib in der Hölle verderben kann. Deswegen frage ich dich heute nochmal, hast du wirklich Frieden mit Gott gemacht? Hast du den Herrn Jesus Christus angenommen? Und an ihn geht es hier übrigens. Das ist ja auch eigentlich da, wo ich sagte, das ist das, worum es geht. Das ist das Herzstück dieser ganzen Predigt. Das sind die Verse 13 bis 14. Ich lese das nochmal vor, weil ich das so schön finde. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Diese Verse sind für mich mit die eindrucksvollsten Verse, die man so finden kann. Hier passiert etwas Großartiges, was Daniel sieht, aber in den Ängsten ist das fast ein bisschen wenig, wirkt es dort, die er dort hat, während er diese Tiere sieht. Er sieht hier einen Sohn des Menschen, der zu einem Hochbetagten kam. Und für Daniel ist das sicherlich schwer. Er weiß natürlich aus der Geschichte heraus, es wird den Messias geben. Aber Daniel hat ja noch nicht von Jesus Christus so erfahren. Er ist ja noch nicht gekommen. Er wird erst ein paar hundert Jahre später auf diese Erde kommen. Aber genau um diesen Sohn des Menschen geht es in diesem Text. Es geht um Jesus Christus. Und schaut mal, um das nochmal klarzumachen, dass wir wirklich es hier mit Jesus Christus zu tun haben. Auf was kommt dieser Sohn zu dem Hochbetagten? Oder auf was kommt dieser Mensch zu dem Hochbetagten? Auf einer Wolke. Ist das ein Zufall? Absolut nicht. Schon während der Himmelfahrt nahm eine Wolke den Herrn Jesus vor den Augen weg. Das wissen wir aus Apostelgeschichte 1,9. In Lukas 21,27 oder in der Offenbarung 1,7 dürfen wir lesen, dass Jesus einmal auf einer Wolke oder mit den Wolken kommen wird. Diese Wolke zeigt uns göttliche Autorität. Es zeigt uns, dass Gott persönlich da ist. Jesus Christus. Und es ist faszinierend, selbst wenn wir darüber philosophieren, wenn wir darüber nachdenken, wie hat Gott sich denn den Menschen offenbart? Erinnert ihr euch noch, als sie in der Wüste waren, das Volk Israel? In einer Wolken- und Feuersäule, richtig? Ist das nicht faszinierend? Hier kommt Wolke und Feuer gleichzeitig vor. Der Feuerstrom, der von dem Hochbetagten ausgeht und gleichzeitig die Wolke. Es zeigt, dass Gott persönlich hier handelt. Und das muss für Daniel so faszinierend gewesen sein. Zum einen sieht er Jesus als den Sohn der Menschen und zum anderen sieht er etwas Göttliches in ihm. Dazu wird uns geschrieben, dass er einem Sohn des Menschen glich. Und ich bin so davon überzeugt, dass Daniel uns eigentlich noch so viel mehr verdeutlichen wollte, dass Jesus mehr als nur einfach ein Mensch war, der auf einer Wolke dort zu ihm hinkam. Er glich dem Menschen und dennoch, dieser war Gott selbst. Es war auch nicht irgendein Sohn eines Menschen, sondern es war so etwas Sonderbares an ihm. Er war zwar vollkommen Mensch, so wie der Herr Jesus auch zu uns auf diese Erde kam, und gleichzeitig war er vollkommen Gott selbst. Jesus, Gottes Sohn, Gott selbst, der zu uns gekommen ist, der jetzt von dem Vater gekrönt wird. Was für eine Szene. Ein König, der gekrönt wird, ein Richter, der jetzt eingesetzt werden soll. Der Hochbetagte, so haben wir es festgestellt, scheint ja Gott selbst zu sein. Und während Gott zwar von Millionen, aber Milliarden von Engeln dienen, konnte es nur einer wirklich direkt zu dem Hochbetagten schaffen. Nur einer konnte zu ihm kommen. Und das muss eine großartige Szene gewesen sein, diese Krönung. Millionen, Milliarden nehmen Anteil daran. Ein ewig währender König, ein ewig währender Richter wird eingesetzt. Und dieser Sohn des Menschen wird anschließend dann zu Gott geführt. Und was heißt es dann? Ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Aber nicht nur eine temporäre Herrschaft, so eine Herrschaft, wie es bei den anderen Weltreichen war. Nein, eine Herrschaft, die niemals vergehen wird. Und so wie es heißt, sein Königtum wird niemals zugrunde gehen. Denn der Herr wird für immer König sein, so wie es in 2. Mose 15, 18 steht. Oder wir auch in der Offenbarung in Kapitel 11, Vers 15 sehen, und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, was sagen sie? Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Völker, alle Stämme, alle Sprachen, sie werden einmal in ultimativer Weise zusammenkommen, um diesen König zu dienen. Und Daniel sieht ganz prophetisch das Ende dieser Weltzeit, und er sieht gleichzeitig das neue Zeitalter, welches beginnen wird, wenn Jesus seine ewige währende Regentschaft als König der Könige antreten wird. Und wieder einmal wird uns dann auffallen, dass eine weitere Prophetie sich hier erfüllen wird, und zwar diese, wenn diese alle zusammenkommen, um den Herrn Jesus zu dienen, was in Offenbarung 7, 9 bis 12 steht. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser König ist der gewaltigste König unter allen. Und es wird niemals einen geben, der so über alles regieren wird, der über alle Nationen, Sprachen, Stämme uns alle zusammenführen wird und dessen Reich niemals ein Ende haben wird. Dieses Privileg, dieser ganzen Geschichte, der gesamten Menschheit, die gebührt dem Sohn Gottes höchstpersönlich, den er einsetzt als den König der Könige. Deswegen schreibt uns Daniel ja auch im Abschluss in Daniel 7, 27, aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Und dann sein Reich, das Reich unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus, ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Mich hat das damals so fasziniert. Ich habe noch einen Kommentar von Eugene Peterson damals auch gelesen, und obwohl Jesus, dass wir auch nochmal uns diese Szene angucken, obwohl Jesus Gott selbst ist, ihm alle Macht gegeben ist und er auch in Ewigkeit herrschen wird, war es doch gerade dieser Jesus, welcher damals mit den Prostituierten, mit den Zöllnern aß, der sich Zeit nahm, kleine Kinder zu segnen, obwohl ihn von allen Seiten aufgelauert wurde, der unwichtige Menschen heilte und mit den allerwichtigsten Menschen der jüdischen Kultur, wie den Pharisäern und Sadduzäern, sie ignorierte und allenfalls mit ihnen diskutierte. Es war eben gerade dieser König der Könige, der sich selbst erniedrigte, Mensch wurde und an dem Kreuz von Golgatha meine und deine Sünde auf sich nahm. Und da sehen wir wieder ganz kleine Facette, dass dieses Reich, was der Herr Jesus bringt, ein ganz anderes Reich ist als jegliches andere Weltreich. In diesen Weltreichen hat der Mächtigste hat dort regiert. Aber der sich am allermeisten erniedrigt hat, der wird derjenige sein, der dieses ewige Reich für immer führen wird. Und in seinem Reich sind nicht die Großen und Starken, die besonders mächtig oder reich waren. In seinem Reich sind die gekommen, die verstanden haben, dass sie eigentlich, wenn sie zu dem Herrn kommen, bitterarm sind. Die eigentlich einen großen Beutel voll mit Sünden mit sich genommen haben, die eigentlich gar nichts zu bringen haben, die eigentlich, wenn sie vor Gott stehen, eigentlich komplett arm sind. Aber diese sind es, die mit dem Herrn Jesus gemeinsam herrschen werden. Ich finde das so schön zu wissen, dass dieser wirklich der König der Könige ist. Ich möchte zum Ende hin nur diese kurze Frage mit euch klären. Warum ist dieser Text uns heute noch so wichtig? Wir haben heute kein babylonisches, kein medopersisches, kein griechisches. Und selbst wenn wir jetzt über das römische Weltreich spekulieren, ob wir jetzt da drin leben oder nicht, aber so haben wir es nicht mehr, wie sie damals bestanden haben. Also warum sollte das für uns heute noch wichtig sein? Ich will euch was sagen. Auch heute bedrücken uns noch Weltreiche. Wir schauen vielleicht weltweit auf Länder wie China, Russland, Nordkorea. Wir sehen die Kriege. Wir sehen, dass Israel schwer bedrängt wird. Wir sehen Schreckensnachrichten wie Kinderarmut, Kindersoldaten, Krankheiten wie AIDS, Pandemien, Naturkatastrophen. Alles lässt uns jeden Tag wieder neu unseren Atem gefrieren. Täglich leben Menschen in Angst darüber, was bald kommen wird. Und vielleicht ist das auch etwas, was dich heute so umherwirft, wo du sagst, ich habe selber Angst. Aber dieser Text soll uns genau aufzeigen, dass im Schatten dieser schlimmsten Tage, selbst unter den grausamsten Beschlüssen von mächtigen Personen, selbst unter den schlimmsten Befürchtungen, die du jeden Tag machen musst, nur eine Tatsache feststeht, und zwar, dass jedes Weltreich, was es hier ist, auch jede Krankheit, jede Seuche oder sonst etwas, wird einmal ein Ende haben. Daniel erschreckten seine Gedanken sehr. Doch anstatt auf das Ende zu fokussiert zu sein und darauf zu schauen, dass Gott seinen einzigen Sohn letztendlich alle Macht übergeben wird, bleibt er trotzdem beängstigt zurück von diesem Traum. Und wer kann ihm das bei so einer Vision auch verdenken? Doch ich mag mich manchmal fragen, Daniel, warum bist du so betrübt darüber? Hält Gott nicht das ganze Geschehen in seinen Händen? Und soll die Tatsache ruhig stellen, dass wir einen wunderbaren Gott haben, der alles in seinen Händen hält. Und dass er seinen Sohn bestimmt hat dazu, ein ewig währender König, ein Richter zu sein. Und seine Regierungszeit nicht auf etwas begrenzt ist, sondern dass er in alle Ewigkeit herrschen wird. Und wir nicht darauf blicken müssen, ob es heute ein Putin, ein Zelensky, ein Biden, eine Harris, ein Trump oder unser Olaf Scholz sein möge. Oder auch jemand anders, der vielleicht jetzt gerade regiert. Sondern am Ende steht für uns unterm Strich immer, unser Herr Jesus Christus wird immer regieren. In der Offenbarung 19 in den Versen 11 bis 16, das habe ich nicht hier mit auf der Folie, da beschreibt uns Johannes, was er sieht und dass dort ein König und Richter eingesetzt wird. Verse 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Das ist der Herr Jesus. Ich frage dich, und das nickst du für dich persönlich ruhig jetzt ab. Glaubst du, dass jedes Weltreich einmal ein Ende haben wird? Glaubst du, dass Gott selbst der Richter ist, der über alle Ungerechtigkeiten einmal richten wird, auch über die mächtigsten Herrscher dieser Weltzeit? Glaubst du, dass Gott selbst seinen Sohn Jesus Christus als ewig währenden König einsetzt und alle anderen Herrschaften zerschlagen wird? Glaubst du, dass Jesus Christus regieren wird und sein Reich kein Ende haben wird? Glaubst du, dass Jesus Christus heute, so wie schon damals, alles für dich gab, und selbst Gottes Zorn am Kreuz von Golgatha für dich trug, damit du einmal bei dieser ewigen Herrschaft unseres König der Könige einmal mit dabei sein wirst. Ich möchte dich nur erinnern am Ende, dass dieser Gott auf unserer Seite ist und dass er uns mit einer unaussprechlichen Liebe liebt. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir gehören heute keinem Weltreich mehr an. Wir gehören zum Reich des Himmels dazu. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, einem ewig währenden Reich, und wir gemeinsam, die wir an den Herrn Jesus Christus glauben, sind Bürger dieses Reiches. Unsere Namen wurden im Gegensatz zu den vielen, die einmal gerichtet werden, in das Buch des Lebens geschrieben. Und auch wenn Gott selbst einmal dieses Buch öffnen wird, wird er deinen Namen verlesen, wenn du an den Herrn Jesus Christus geglaubt hast. Selbst wenn wir einmal sterben, sterben wir nur, weil unser Körper sterben muss. Aber unsere Seele wird in Ewigkeit bleiben und sie wird mit dem Herrn Jesus selbst sein, wenn wir einmal von dieser Erde gehen. Deswegen möchte ich dich nochmal ganz klar ermutigen am Ende, was auch kommen wird, welche schrecklichen Nachrichten wir auch heute noch hören werden, alles wird einmal ein Ende finden. Aber der Herr Jesus Christus wird in Ewigkeit bleiben. Amen. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich hoffe, dass wir das wirklich alle glauben, Herr. Ich gehöre ja selbst zu den Ersten, die, wenn sie manchmal die Nachrichten sehen und wir auch viele erschütterliche Dinge sehen, dass einen dann doch manchmal die Sorgen umhertreiben. Aber alles hat mal ein Ende, Herr. Außer derjenige, der das Alpha und das Omega ist, Herr. Derjenige, der keinen Anfang kennt und derjenige, der selbst kein Ende nehmen wird. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du, auch wenn du in unserem Leben bist, Herr, dass auch wir kein Ende haben werden. Wir mögen zwar hier zu Weltzeiten irgendwann sterben, Herr, aber es ist der Beginn erst, Herr. Hilf uns dabei, wieder neu konzentriert und fokussiert zu sein, dass du unser Herr und Heiland bist. Und dass wir jetzt schon, obwohl wir es vielleicht jetzt mit Augen noch nicht sehen, dass wir an dieser ewigen Königsherrschaft teilnehmen werden und dass wir mit dir gemeinsam regieren werden. Du bist ein so wundervoller Herr und Heiland, wirklich von ganzem Herzen, so wie damals schon, das in der Offenbarung geschrieben steht und so wie es sein wird, wenn alle Völker, Nationen, Stämme zusammenkommen. Dir alleine, mein Herr Jesus Christus, dir alleine sei Lobpreis, Dank, Anbetung, Ehre, Weisheit, Macht, ganz dir allein, weil nur dir ist gebührt. Wir wollen dich loben und dich preisen, Herr, und erbitten nun all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.